Mit Herzblut und Pioniergeist hat er 3 Innovationen aufs deutsche Finanzparkett gebracht. Dabei treibt ihn stets eine Frage. Wie können wir die Menschen in Deutschland zu besseren Anlegern machen? Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Freuen Sie sich auf Klug anlegen, den Podcast zur Geldanlage.
Die Zinsen steigen rasant und damit gehen auch die Konditionen für Hypothekendarlehen durch die Decke. Im Podcast letzte Woche zum Thema Zinsexplosion hatten wir ja bereits die potenziellen Häuslebauer in den Blickpunkt gerückt. Heute soll es nun in Teil 2 um alle diejenigen gehen, die bereits in den eigenen 4 Wänden wohnen und schon bald ihre Kredite verlängern müssen. Wie kritisch ist die aktuelle Entwicklung für Sie? Könnten hier flächendeckend möglicherweise ganze Finanzplanungen ins Wanken geraten? Darüber und über weitere interessante Aspekte für Hausbesitzerinnen und Besitzer spreche ich heute mit Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl.
Hallo Andreas.
Ja, das letzte Mal haben wir uns ja schon darüber unterhalten, dass die aktuelle Zinsentwicklung für alle die potenziell Interesse an einem Hauskauf haben, Stress bedeuten kann, weil die Finanzierung nun ziemlich teuer wird. Haben denn diejenigen, die schon in den eigenen 4 Wänden wohnen, ähnliche Probleme?
Ja, Andreas, unter Umständen schon. Wenn bald die Zinsbindung ausläuft und Sie zu neuen höheren Zinsen abschließen müssen, dann kann das die Monatsbelastung schon deutlich erhöhen. Ich glaube aber eher nicht, dass das wirklich ein ganz großes Problem ist.
Echt jetzt? Denn ich finde, die höheren Zinsen müssten doch eigentlich Leute, bei denen die Zinsbindung bald ausläuft, genauso treffen wie diejenigen, die jetzt neu kaufen.
Nein, eben nicht, Andreas. Denn diejenigen, bei denen die Zinsbindung bald ausläuft, haben meist Kredite abgeschlossen, die schon viel länger zurückliegen. Und da waren die Zinsen mindestens genauso hoch wie heute, oft sogar noch viel höher. Schau mal, vor ungefähr 10 Jahren lagen die langfristigen Kreditzinsen im Bereich von rund 3% und in den Jahren davor auch schon mal bei 4-5%. Und auch damals haben ja schon viele geglaubt, dass das günstige Konditionen sind, die man sich langfristig sichern sollte. Und das haben dann auch viele gemacht. Übrigens auch ich. Ich habe damals auch gedacht, dass wir schon eher am unteren Niveau sind und ich ein Schnäppchen gemacht habe. All diese Leute wirft das aktuelle Bauzinsniveau nicht gleich um. Im Gegenteil, vermutlich sind sie sogar dankbar, wenn sie heute zu 3 oder sogar 4% neu abschließen können und damit ihre monatliche Belastung vielleicht sogar sinkt.
Und was ist jetzt mit denjenigen, die nur eine kurze Zinsbindung hatten, also weniger als 10 Jahre?
Ja, diejenigen, die kürzere Fristen abgeschlossen haben, also zum Beispiel 5 Jahre oder kürzer, könnten tatsächlich ähnliche Probleme bekommen wie die, die neu kaufen oder bauen. Aber ich glaube nicht, dass das besonders viele sind. Vor 5 Jahren waren die Zinsen doch auch schon extrem niedrig, so bei 1-1,5%. Und so niedrige Zinsen sichert man sich ja meist so langfristig wie möglich. Gerade in Deutschland, wo lange Zinsfestschreibungen beliebt sind wegen der Kalkulationssicherheit. Das wäre ja schon fast fahrlässig gewesen, wenn man vor 5 Jahren einen Kredit aufgenommen hat und keine lange Zinsbindung vereinbart hätte. Darum glaube ich, dass es viel mehr Leute gibt, die aus einer längeren Zinsbindung kommen. Und die kommen, wie gesagt, höchstens dann in Schlingern, wenn die Zinsen schnell und wirklich sehr stark über das heutige Niveau ansteigen.
Karl, du hast zwar im letzten Podcast gesagt, dass du nicht damit rechnest, dass die Zinsen so rasant weiter steigen wie bisher. Aber ein Risiko bleibt es natürlich trotzdem. Wenn Hausbesitzer das jetzt fürchten könnte, dann ein sogenanntes Forward-Darlehen sinnvoll sein. Und die Frage natürlich, was ist das und wann lohnt sich ein solches Konstrukt?
Also da sprichst du einen wichtigen Punkt an, Andreas. So ein Forward- oder Termindarlehen ist unter Umständen eine wirklich nützliche Sache. Mein Eindruck ist, dass es den Kreditkunden von den Banken viel zu wenig angeboten wird. Denn normalerweise hat ein Kunde ja keine Ahnung, dass es so etwas überhaupt gibt.
Und deshalb sprechen wir ja auch drüber. bevor wir da noch weiter in die Tiefe gehen, erklär doch zunächst mal, Karl, was ein Termindarlehen überhaupt ist.
Das ist ein Darlehen, das erst zu einem späteren Zeitpunkt zu laufen beginnt, für das aber die Konditionen, sprich die Zinsen, bereits heute verbindlich vereinbart werden. Wer also zum Beispiel weiß, dass seine Zinsbindung in 2 Jahren ausläuft, der Kredit selber aber erst in 12 Jahren abbezahlt sein wird, für den kann es unter Umständen sinnvoll sein, sich das aktuelle, ja noch relativ niedrige Zinsniveau durch ein solches Termindarlehen zu sichern.
Also wenn ich das richtig verstehe, ich kann mir also die aktuell noch niedrigen Zinssätze mit einem Termindarlehen für einen künftigen Kredit sichern und ich kann quasi die aktuellen Zinsen damit auch für die Zukunft einsacken. Aber das klingt so ein bisschen, als würde ich was geschenkt bekommen. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, Karl.
Genau so ist es auch. Es ist ein bisschen komplizierter, Andreas. Die Zinssätze, die im Rahmen von Termindarlehen vereinbart werden, hängen von der gesamten aktuellen Zinsstrukturkurve, das heißt von den Zinsen für alle Restlaufzeiten ab. Dabei sind sie allerdings so gut wie immer etwas höher als die aktuellen Sätze. Dazu kommt noch die Marge der Bank, die, wie das bei Zinsgeschäften üblich ist, ebenfalls in die Kondition mit eingerechnet wird. Angenommen, der aktuelle Kreditzins für eine 10-jährige Bindung liegt bei 3%. Dann bekommst du für ein Termindarlehen mit 10-jähriger Laufzeit nicht eine 3%-Kondition, sondern die wird höher sein. Und wie viel höher? Das hängt von der aktuellen Zinssituation in allen Laufzeiten ab und ist auch von Bank zu Bank unterschiedlich. Doch auch wenn die Zinsen für ein Termindarlehen etwas höher sind, der große Vorteil ist die Kalkulierbarkeit der zukünftigen monatlichen Belastungen.
Und ihr wollt jetzt hier lange über den heißen Brei reden oder um denselbigen, nämlich den heißen Brei herumreden. Mach's doch mal an einem Rechenbeispiel deutlich.
Bleiben wir bei dem Fall, dass die Zinsbindung in 2 Jahren ausläuft, der Kredit aber insgesamt noch 12 Jahre läuft. Damit ist man jetzt voll im Zinsrisiko, denn man weiß ja nicht, wo die 10-jährigen Kreditzinsen in 2 Jahren stehen werden. Dieses Risiko kann man durch ein Termindarlehen ausschalten. Konkret müsste man ein Darlehen vereinbaren, das in 2 Jahren zu laufen beginnt und dann für weitere 10 Jahre gilt. Der entsprechende Terminzins ergibt sich rein rechnerisch aus dem aktuellen Kreditzinsen für 2 Jahre und für 12 Jahre Laufzeit. Nehmen wir an, der aktuelle 2-Jahres-Zinssatz beträgt 2% und der aktuelle 12-Jahres-Satz beträgt 3%. Dann ergibt sich ein Terminzins von 3,2%. Dies ist aber, wie gesagt, ohne Bankmarge gerechnet. Schlägt man, sagen wir, 0,3% auf, dann wären wir bei 3,5%. Das heißt, du kannst dir als Kreditnehmer heute bereits den Zinssatz von 3,5% sichern, der in 2 Jahren für die gesamte restliche Kreditlaufzeit gilt. Ich persönlich finde das nicht schlecht. Immerhin erreiche ich damit die volle Kalkulierbarkeit über die gesamte Kreditlaufzeit. Ich selber habe das für meine Finanzierung zum Beispiel vor 2,5 Jahren auch genutzt. Ob sich so ein Geschäft aber lohnt oder nicht, wird man erst in 2 Jahren sehen. Wenn der Zins für einen 10-Jahres-Kredit dann unter 3,5% liegt, ärgerst du dich, weil du dann zu günstigeren Konditionen finanzieren könntest. Liegt der 10-Jahres-Zins aber über 3,5%, hast du ein gutes Geschäft gemacht. Aber wie gesagt, dies entscheidet sich erst in 2 Jahren. Das Risiko aber hast du heute. Und mit einem Termindarlehen kannst du es eben ausschalten. Dafür zahlst du im Grunde den Aufschlag. Ob es einem das wert ist, muss jeder und jede für sich entscheiden. Ich finde es, wie gesagt, eine gute Sache.
Also das klingt in der Tat schon mal ein Stück weit beruhigend, weil man dadurch sich ein Stück weit Sicherheit reinkauft für die kommende Zeit. Das finde ich ehrlich gesagt auch, aber trotzdem die Frage, was passiert eigentlich mit denjenigen, die ihre Rate wirklich nicht mehr bedienen können, wo es einfach wirklich zu hoch wird? Müssen die direkt dann in die Zwangsversteigerung?
Naja, bis zu einer Zwangsversteigerung ist zum Glück ein langer Weg, Andreas. Bevor es so weit kommt, sollte man auf jeden Fall mit seiner Bank sprechen, um eine Lösung zu finden, mit der beide Seiten einigermaßen leben können. Eine solche Lösung könnte zum Beispiel eine Absenkung der Tilgungsleistung sein, verbunden mit einer Laufzeitverlängerung. Das ist dann eine Art Umschuldung mit einer geringeren monatlichen Belastung. Und die Banken sind in solchen Fällen in der Regel schon gesprächsbereit, denn die wollen ja auch eine vernünftige Lösung. Wichtig ist, dass man bei Zahlungsschwierigkeiten nicht den Kopf in den Sand steckt, sondern selber aktiv wird und das Gespräch sucht und die Karten dabei offen auf den Tisch legt.
Kann man eigentlich auch die Tilgung für eine bestimmte Zeit lang komplett aussetzen?
Wenn der finanzielle Engpass nur vorübergehend ist, dann kann auch das eine Möglichkeit sein. Die meisten Banken sind hier aber meiner Erfahrung nach eher zugeknöpft, denn es ist ja auch keine Dauerlösung. Das heißt, die Zeiträume, für die das akzeptiert wird, sind meist deutlich begrenzt, in der Regel auf wenige Monate. Wir reden hier also lediglich von einer Art Überbrückungsmaßnahme.
Und was man ja, glaube ich, auch nicht vergessen darf, ist das, was man dann nicht tilgt, das muss man ja hinten wieder ranpacken. Das heißt, die gesamte Zeit der Finanzierung verlängert sich ja auch. Also es ist am Ende des Tages dann kein Nullsummenspiel. Es wird so oder so teurer. Also am besten wirklich von vornherein so schauen, dass es passt für die Finanzierung. Wir haben noch einen anderen Punkt, den ich unbedingt gerne mit dir ansprechen möchte. Welchen Einfluss auf Besitz, Hauskauf und Finanzierung hat es eigentlich, dass, ich glaube ab 2030 ist es, alle Häuser und Wohnungen klimaneutral sein sollen, Karl?
Ja, ist ein ganz wichtiger Punkt, Andreas, denn das treibt die Leute immer mehr um, was da an Belastungen auf sie zukommt. Damit könnten wir wahrscheinlich einen ganzen Podcast füllen. Das Problem ist, dass hier noch ziemlich viel in Bewegung ist. Ganz klar kalkulieren kann man die entsprechenden Belastungen also noch nicht. Ein paar Eckpunkte zeichnen sich aber schon jetzt ab. Als erstes muss man unterscheiden zwischen bereits vorhandenen Immobilienbestand und Neubauten. Für Neubauten plant die EU nach aktuellem Stand, dass ab 2030 nur noch komplett emissionsfreie Häuser gebaut werden dürfen, die ohne fossile Brennstoffe auskommen.
Also für Neubauten klingt das da erstmal ziemlich leicht. Womöglich wird es auch ein bisschen teurer werden, ja. Aber ich vermute jetzt einfach mal, Karl, dass es für diejenigen, die eine Bestandsimmobilie haben, deutlich komplizierter wird, oder?
Da hast du natürlich vollkommen recht, das ist komplizierter. Denn für den Bestand dagegen sind eine ganze Reihe von Schritten geplant. Hier werden die sogenannten Effizienzhausstandards über die Jahre Schritt für Schritt verschärft. Das heißt, der CO2-Ausstoß soll immer weiter verringert werden. Ziel dabei ist, bis 2030 den CO2-Ausstoß von Häusern und Wohnungen im Vergleich zu 1990 auf weniger als ein Drittel zu reduzieren. Das führt natürlich zu einer massiven Nachfrage nach Handwerkerdienstleistungen und ist damit ein Riesenkonjunkturprogramm für die Bauwirtschaft. Das Problem ist, dass die Fachkräfte fehlen. Die Bundesregierung hat bereits einige Förderprogramme für Sanierung aufgelegt, zum Beispiel die steuerliche Förderung des Austausches von Heizungen und Fenstern oder der Dämmung von Dächern. Trotzdem kann das für Eigentümerinnen und Eigentümer ganz schön teuer werden, nicht zuletzt wegen der steigenden Baupreise und Handwerkerkosten. Übrigens hat die Regierung dabei auch ein paar Schnellschüsse produziert, von denen sie jetzt wieder zurückrudert. So ist die ursprünglich geplante Auflage, dass ab 2023 für Neubauten Solaranlagen auf den Dächern Pflicht sein sollen, wieder gekippt worden, auch wenn einige Bundesländer bislang daran festhalten, wie Baden-Württemberg oder auch Berlin. Und auch die geplante Vorschrift, dass ab 2024 keine Gasheizungen mehr erneuert werden dürfen, ist, glaube ich, mittlerweile vom Tisch. Nachdem vieles in Bewegung ist und momentan eine Aufgeregtheit herrscht, rate ich zum Abwarten und zu keinem Aktionismus. In den nächsten Jahren klärt sich, denke ich, die Situation und die Technologie wird natürlich auch effizienter.
Da würde mich glatt am Ende noch interessieren, was du denn persönlich in Sachen klimaschützende Immobilie schon tust und drauf hast.
Also im Neubau nutze ich eine Luft-Wärme-Pumpe. Und in dem denkmalgeschützten Bereich, da gibt es natürlich keine Flächenheizung, sodass ich dort eben auch noch Gas nutzen muss. Und ich hoffe, dass es neue Technologien geben wird, die effizienter sind als das, was bislang auf dem Markt ist. Und dann kann ich dort auch sozusagen energiesparende Systeme einbauen.
Wow, Gasheizung, da hast du ja vielleicht einiges vor. Hast schon Pullover gekauft für den nächsten Winter.
So ist es. Wir stricken schon fleißig.
Ja, na, ich meine, man lacht drüber, aber es ist natürlich sehr ernst, die Situation. Und man muss sich irgendwie auf alles vorbereiten. So ist mein Eindruck. In jedem Falle danke ich dir, Karl, für diesen zweiten Podcast zum Thema Finanzierung, Fortfinanzierung, Prolongation, wie es im Bankendeutsch heißt, von Krediten. Da kommt eine Menge auf die Leute zu. Gut, dass wir heute ein bisschen mehr darüber erfahren haben. Freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast für diesen Podcast, der übrigens jeden Freitag erscheint. Für all diejenigen, die noch nicht dabei waren, jeden Freitag gibt's hier was Neues. Für Sie, meine Damen, meine Herren, Sie können diesen Podcast abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Sie können gerne eigene Themenvorschläge liefern unter podcast@quirinprivatbank.de. Wenn Ihnen das ein oder andere vielleicht ein bisschen schnell gegangen ist, können Sie auch natürlich viele Themen nachlesen auf der Internetseite der Quirin Privatbank. Das ist auch ganz einfach, www.quirinprivatbank.de. Und ansonsten sage ich herzlichen Dank fürs Lauschen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast@quirinprivatbank.de senden können.
Die Quirin Privatbank ist Vorreiter der unabhängigen, provisionsfreien Finanzberatung in Deutschland und unterstützt Sie dabei, Ihre finanziellen Ziele zu verwirklichen. Sei es der Erwerb eines Eigenheims, eine gesicherte Altersvorsorge oder eine berufliche Auszeit. Denn eine kluge Vermögensplanung ist der Schlüssel für ein sorgenfreies Leben. Wir bieten bezahlbaren Zugang zu professioneller Geldanlage. Digital über Quirion oder persönlich an 15 Standorten. Unser wissenschaftlich fundiertes Anlagekonzept Markt, Meinung, Zinsen investiert frei von Prognosen, breit diversifiziert in renditestarke und kostengünstige Anlageformen wie ETFs, um die Wachstumskräfte der Weltwirtschaft zu nutzen. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.quirinprivatbank.de.